Weltspiegel, Thema.
Themen, die die Welt bewegen und Hintergründe zu aktuellen Nachrichten, darüber sprechen wir in unserem Weltspiegel-Podcast jede Woche mit den Auslandskorrespondenten der ARD und Experten. Ich bin Male Stüssel, schön, dass ihr dabei seid. Immer wenn ich durch die Stadt laufe, dann sehe ich sie. Menschen, die auf der Straße sitzen, ihr gesamtes Hab und Gut im Einkaufswagen oder in Plastiktüten gepackt. Obdachlose. Menschen ohne ein Zuhause. Und in mir löst das immer ein ganz mulmiges Gefühl aus. Gerade jetzt im Winter und gerade in Corona-Zeiten. Jede Nacht sind in Europa mindestens 700.000 Menschen obdachlos. Das sind etwa 70% mehr als noch vor 10 Jahren. Und darum will die EU das Problem nun anpacken. Bis 2030 soll die Obdachlosigkeit beendet werden. Aber wie realistisch ist das eigentlich? Darüber spreche ich mit der Europaabgeordneten Katrin Langensiepen. Meine Kollegin Katharina Wilhelm erzählt, wie Corona die Situation der Obdachlosen in Kalifornien zusätzlich verschärft. Und Gudrun Engel berichtet von einem kreativen Projekt in den Niederlanden, das sie nachhaltig beeindruckt hat. In den Niederlanden leben zurzeit mehr als 60.000 Obdachlose. Die meisten von ihnen sind junge Menschen. Der niederländische Designer Bas Timmer hat sich etwas Besonderes überlegt, um genau diesen Menschen zu helfen. Ein Shelter-Suit, einen Wärme-Overall. Meine Kollegin Gudrun Engel, die hat ihn in seiner Näherei besucht. Hallo Gudrun.
Hallo.
Wenn man Modedesign studiert hat, dann hat man vermutlich ja erstmal im Sinn die großen Laufstege, die Stars und Sternchen. Wie kam Bas Timmer auf die Idee, Wärme-Overalls herzustellen?
Naja, er wollte schon zuerst auch die große Nummer mit den Stars und mit den Sternchen. Und er hat nach seinem Designstudium sich vor allem auf Wintermode und auf Hoodies konzentriert. Also er hat Pullover entworfen mit tollen Krägen, mit großen Kapuzen und so weiter und hat die auch international vorgestellt und hatte in Kopenhagen tatsächlich dann schon mal so eine Begegnung mit Obdachlosen und hat sich da überlegt, ja, soll ich dem Obdachlosen vielleicht einen von meinen dicken Pullovern geben? Und hat sich dann dagegen entschieden, weil er gesagt hat, na, das ist ja schlecht fürs Image, wenn der Obdachlose dann mit meiner Marke rumläuft, dann wirkt es billig und das möchte ich eigentlich nicht. Und dann hatte er aber tatsächlich ein paar Jahre später in den Niederlanden wirklich einen persönlichen Schicksalsschlag, der alles verändert hat.
7 Jahre geleden overleed de vader van 2 vrienden van mij hier in Enschede op straat. En dat deed iedereen natuurlijk ontzettend veel pijn. En
bij mij. Da erzählt er uns also, dass vor 7 Jahren der Vater von 2 Freunden von ihm auf der Straße erfroren ist. Der war obdachlos, wollte in die Notschlafstelle. Die hatten keinen Platz mehr und er ist dann wirklich auf der Straße erfroren. Und es hat ein Umdenken in ihm ja ausgelöst. Er hat sich auch schlecht gefühlt, er hatte ein schlechtes Gewissen und hat deshalb dann angefangen, so einen Jackenschlafsack zu entwerfen als Prototyp. Damit hat er angefangen. Daraus sind jetzt mittlerweile 12.500 geworden, die gratis verteilt worden sind. Und jetzt steckt er eben alle seine Kreativität da rein und er sagt, das gibt ihm mehr, diese Sachen zu machen, als einfach nur schöne Klamotten zu entwerfen und zu verkaufen.
Jetzt erklär mir mal, wie genau sieht dieser Jackenschlafsack aus? Wie funktioniert der?
Das ist ein Riesenteil, aber man kann es ganz klein zusammenrollen und zusammenfalten. Wenn man es also aufrollt, ist das wie so eine Ganzkörperkutte mit Ärmeln dran. Also es ist eine ganz dicke Jacke mit einer großen Kapuze. In der Kapuze, auch so ein Designmerkmal, ist ein Schal schon fest eingenäht. Eigentlich was man auch für kleine Kinder gut brauchen könnte, damit die den nicht immer verlieren. Wahnsinnig lange Ärmel und es ist hinten relativ lang geschnitten, weil Obdachlose ja viel auch auf der Straße sitzen, damit sie nicht im Kalten sitzen, ist die Jacke so lang, dass man auch drauf sitzen kann. Und dann ist unten an der Jacke ein Reißverschluss dran und an diesen Reißverschluss kann man so ein Schlafsackteil nochmal ansippen. Das heißt, es ist quasi wie ein Overall mit einem Schlafsackteil unten. Und von außen sehen die ganz stylisch aus. Da sind die alle in so Grautönen. Die Außenhülle besteht nämlich aus Zeltplanen. Das ist gespendeter Stoff. Und der ist eben wasserabweisend und isoliert wahnsinnig gut. Und mir gefallen die Teile eigentlich am besten von innen, weil innen sind die quietschebunt. Innen bestehen die nämlich aus verschiedenen Schlafsäcken, die gespendet wurden. Und ich habe zum Beispiel bei einem Obdachlosen gesehen, bei dem einen, der hatte so einen Kinderschlafsack mit rosa Elefanten innen drin. Ein anderer hatte so ein 70er-Jahre-Muster, das war so mit Orange, mit so Prilblumen.
Abgesehen jetzt vom Design, wie kommen die denn bei den Betroffenen an?
Also wir waren bei der Suppenküche, bei der christlichen Suppenküche in Amsterdam. Und da stehen die Schlange. Also immer wenn die hören, es gibt neue Shelter Suits, dann wollen die mittlerweile alle einen haben. Weil wir haben mit verschiedenen Obdachlosen gesprochen und die sagen, Kälte ist vielleicht gar nicht mal so das Thema, aber im Moment ist es vor allem so nass. Also das ist einfach so nasskalt und es kriecht dann überall rein und nichts isoliert tatsächlich so gut wie diese Shelter Suits. Und es gibt halt immer noch viele, die sagen, sie wollen nicht in die Notschlafstelle, sie fühlen sich da nicht sicher, jetzt mit Corona schon doppelt nicht, sie wollen lieber im Freien bleiben. Und es ist schon klar, dieser Shelter Suit wird jetzt nicht die Obdachlosigkeit komplett abschaffen, aber er gibt wenigstens so ein bisschen Hilfe. Und es war ganz toll mitzuerleben, wie die Obdachlosen dann die Dinge anprobieren. Die gibt's natürlich in verschiedenen Größen. Und der eine lachte dann und sagte, boah, ich sehe aus wie eine Mumie in dem Teil. Und einer hat sogar gesagt, das ist jetzt wie ein Geschenk des Himmels. Das war ganz toll.
Das Besondere, er hilft mit seinem Projekt nicht nur Obdachlosen, an die gratis die Schlafsäcke verteilt werden, sondern auch Menschen, die auf dem ersten Arbeitsmarkt keine Chance haben und die bei ihm in der Näherei arbeiten. Wer tummelt sich da alles? Wie muss ich mir das vorstellen in der Fabrik?
Ja, also er hat sich halt überlegt, also er hat eine so eine Jacke gemacht und einem Obdachlosen gegeben. Und der war total happy und hat dann aber gesagt, ah, ich habe zwei Kumpels, ich glaube, ich gebe die denen weiter. Und dann sagte Bastima eben, nee, Moment, also ich habe den schon für dich gemacht, dann mache ich halt noch zwei. Dann hat er noch zwei gemacht und so weiter und so weiter. Und irgendwann hat er gemerkt, oh, das übersteigt meine Kapazitätsgrenze. Wer könnte die für mich nähen? So, und natürlich auf dem normalen Arbeitsmarkt will jeder erstmal Geld verdienen, das Geld hat er nicht. Wie macht das? Und diese Shelter Suit Foundation, die sitzen in einer ehemaligen Motorradfabrik in Enschede im Osten der Niederlande. Und direkt gegenüber ist eine Flüchtlingsunterkunft. Und da wohnen eben viele junge Männer aus Syrien. Wir haben zum Beispiel einen kennengelernt, den Mumin Alibibi, der ist 24 und der hat uns zum Beispiel erzählt, ich habe bei meinem Vater in Syrien in der Kleiderfabrik gearbeitet. Ein anderer hat uns erzählt, er hat bei seinem Großvater nähen gelernt. Also diese Männer haben alle schon irgendwie Bezug zur Textilindustrie, die wissen, wie man eine Nähmaschine bedient. Und die hat Bas Timmer dann gefragt, hey, wollt ihr für mich diese Shelter Suits nähen? Und das funktioniert total super, weil es ist natürlich eine Win-Win-Situation. Die Jungs kommen aus der Unterkunft raus, die haben eine Aufgabe, die kriegen da jetzt sogar Mindestlohn gezahlt, also sie verdienen auch Geld und sie haben was zu tun für einen guten Zweck und gleichzeitig entstehen eben dann so diese Shelter Suits.
Wie finanziert sich die Näherei? Denn du hast es eben schon angesprochen, zum Teil werden da Zelte und alte Schlafsäcke gespendet. Wie funktioniert das sonst?
Genau, also bei den Spenden ist es eben so, die Zeltplane, die kommt von einem großen Outdoor-Hersteller in den Niederlanden und die spenden quasi die ganze Zeltplane, die sie selber nicht brauchen oder die vielleicht ja nicht verwendbar ist aus irgendwelchen Gründen. Und die Schlafsäcke werden von ganz normalen Leuten gespendet. Ich habe meinen auch hingetragen. Und die gehen auch auf Festivals, also im Moment gibt's ja keine, aber als es Festivals gab, gehen die da halt rum und sammeln das ein, was die Leute zurücklassen. Und da haben wir Bilder gesehen und es ist wirklich krass, was unsere Konsumgesellschaft so zurücklässt. Das sind die Materialien, die die verarbeiten. Und trotzdem kostet es, so ein Shelter Suit zu machen, so ungefähr 300 Euro für so einen Sack, weil du ja auch den Näher bezahlen musst und so. Und das funktioniert tatsächlich über Spenden. Also die versuchen eben, Spenden einzutreiben. Das funktioniert ganz gut, weil die eine wahnsinnige, gute Social-Media-Arbeit machen.
Aber wie stellt sich der Designer denn die Zukunft seines Unternehmens vor? Soll das ewig weiter über Spenden finanziert werden oder ist schon auch das Ziel, daraus ein profitables Unternehmen zu machen?
Also das Ganze ist in den Niederlanden jetzt als sogenanntes soziales Unternehmen eingestuft. Das ist so eine spezielle Form, die es da gibt. Das bedeutet, dass sie eben auch zum Teil Unterstützung bekommen vom Staat. Aber es ist tatsächlich jetzt so, dass einer dieser syrischen Näher, der hat sich bei Bas einiges abgeguckt und der hat jetzt eine Tasche entworfen. Mhm. Und die sieht auch ganz schick aus, auch so mit Plane und wasserabweisend, echt ganz cool. Und die produzieren die jetzt auch. Und diese Tasche soll verkauft werden. Und das Geld, was eben durch den Verkauf reinkommt, das soll wieder dann eben in die Shelter Suits fließen. Das ist das eine. Und das zweite ist, dass der Bas Timmer tatsächlich jetzt durch die Aktion, weil das wirklich ein sehr bemerkenswertes Projekt ist, relativ viel Bekanntheit bekommen hat, ist er vom Time Magazine zum Young Leader of the World dieses Jahres gewählt worden, sodass jetzt auch in den USA viele auf ihn aufmerksam geworden sind.
Er ist auch gerade in den USA unterwegs, ne?
Genau, er ist gerade, weil er diesen Time Magazine Award bekommen hat, da und verteilt da auch nicht Shelter Suits, aber Shelter Bags. Das ist eine leicht abgewandelte Version.
Wie sieht die dann aus?
Das ist für die Obdachlosen in den USA, wo es nicht ganz so kalt ist. Also ich würde sagen, die europäische Version ist so eine Arktis-Version, ganz dick zum Einmummeln. Und die USA-Version ist eine viel leichtere, dünnere, abgespecktere, weil er war jetzt gerade zum Beispiel lange in L.A. Gerade in Kalifornien gehen ja die Zahlen bei den Obdachlosen durch die Corona-Krise und so wahnsinnig hoch.
Genau, da spreche ich auch noch mit meiner Kollegin Katharina Wilhelm gleich drüber.
Genau, und da ist er jetzt eben unterwegs gewesen und hat diesen Shelter Bag verteilt. Der ist einfach ein bisschen dünner und schützt quasi wie so ein Mini-Zelt über dem Kopf, so ein Mini-Iglu über dem Kopf. Und der Rest ist ein bisschen dünner, dass man nicht so sehr schwitzt.
Vielleicht nochmal, wenn wir jetzt auf den Dreh von dir schauen. Gibt es eine Situation oder eine Begegnung, die du hattest, ja, die bei dir hängen geblieben ist?
Ja, also es war tatsächlich wahnsinnig beeindruckend, mit den Obdachlosen zu sprechen. Und es war eben einer dabei, der sprach fließend Deutsch auch, weil er sein ganzes Leben lang als Kellner unterwegs war auf Kreuzfahrtschiffen. Und er sagt deshalb selber, so sesshaft werden ist nicht mein Ding. Ich kann jetzt nicht mehr als Kellner arbeiten, aber ich kann mich auch nicht irgendwo festlegen, wo ich wohnen will. Und der Mann wird im Januar 73, sah aber viel jünger aus, wirkte auch quietschfidel, hat mir auch erzählt, Kälte ist kein Problem, ich habe mal bei minus 15 Grad in Bielefeld übernachtet und so. Das war so beeindruckend, weil er so lebensfroh war und das alles gar nicht so schlimm fand, was für uns mit dem Blick von außen drauf ja ganz furchtbar wirkt. Man weiß nicht, wo man nachts schlafen soll. Man ist Wind und Wetter und was weiß ich, was alles ausgesetzt und so. Und er hat es ganz entspannt genommen und war eben wahnsinnig dankbar für diesen Shelter Suit, weil er gesagt hat, jetzt bin ich ganz sicher, dass ich diesen Winter nicht erfrieren werde. Und das ist wirklich ein Geschenk des Himmels. Und das war eine ganz rührende Begegnung.
Das hört sich total danach an. Gudrun, vielen lieben Dank für diese Eindrücke und dass du uns von dem spannenden Projekt erzählt hast.
Sehr, sehr gerne.
Wenn man über Kalifornien spricht, dann häufig in Zusammenhang mit Hollywood oder dem Silicon Valley, dem wichtigsten Technologiestandort der Welt. Worüber man eher nicht spricht, die Obdachlosen- und Wohnungskrise. Die gibt es schon seit Jahren, aber dagegen wurde bisher wenig getan. Doch Corona hat sie nun nochmals verschärft. Millionen Bürger haben in den vergangenen Monaten ihre Arbeit verloren. Rund 50 Millionen Menschen sind auf Lebensmittelhilfen angewiesen und viele können ihre Wohnung nicht mehr bezahlen. Mit Katharina Wilhelm, meiner Kollegin aus Los Angeles, spreche ich darüber, wie die Situation in Kalifornien gerade ist. Hallo Katharina.
Hallo.
Wie muss ich mir das gerade vorstellen? Wo kommen die Leute unter, wenn sie ihren Job verlieren und dann gegebenenfalls auch die Wohnung?
Also vielleicht nochmal ganz kurz die Zahlen. Also um die 150.000 Obdachlose soll es in Kalifornien geben. Kalifornien ist damit der obdachlosen Bundesstaat der USA, also ein trauriger Rekord leider. Und wenn man so will, ist in Gesamtzahl leben dort 35% aller Obdachlosen in den USA. Das muss man, glaube ich, nochmal kurz sitzen lassen. Das zeigt dann eben auch nochmal, wie groß das Problem ist. Und wir sehen das natürlich einerseits im Straßenbild. Obdachlosigkeit ist sehr, sehr unterschiedlich. Es gibt Menschen, die hier in ihren Autos leben oder in ihren RVs, also in ihren Wohnwagen. Denen geht's noch relativ gut. Und was mich immer wieder überrascht ist, das ist so ein Phänomen. Es gibt auch viele Menschen von denen, die schon Arbeit haben, also die arbeiten gehen, aber eben kein Geld haben, ihre Miete zu bezahlen. Es reicht einfach nicht, denn LA oder überhaupt Kalifornien ist insgesamt ja sehr teuer. Und das heißt, die gehen arbeiten, duschen dann vielleicht in einem Fitnesscenter, wo sie sich noch angemeldet haben, aber gehen dann eben in ihren Wohnwagen oder in ihr Auto und leben dann dort. Das finde ich immer ziemlich krass.
Einige Straßenzüge in LA, die gleichen ja regelrecht Zeltstätten, zum Beispiel die Skid Row. Wie ist das, wenn man da durchläuft? Wie sieht das da aus?
Skid Row, das sind etwa 5000 Menschen, die dort auf so einem relativ großen Straßenzug leben, in vielen Zelten. Die Menschen haben sich da teilweise über Kartons oder Sperrholz auch richtige eigene, naja, Unterkünfte zusammengebaut. Das ist wirklich ein ganz schlimmer, ein sehr, sehr ärmlicher Zustand. Und zum Beispiel jetzt hier in Los Angeles, wo ich lebe, da leben derzeit etwa 60.000, geschätzte Zahl, Obdachlose und viele von denen dann eben auch auf der Straße. Also, und nicht nur auf der Skid Row, das ist das absolute Armenviertel in Downtown, sondern die sehe ich auch unweit unseres Studios in Santa Monica zum Beispiel. Eine tolle, teure Gegend, aber richtig.
Ich wollte gerade sagen, da hat man das jetzt ja gar nicht auf dem Schirm.
Ja, aber gerade zum Beispiel, wenn man nach Venice geht, das ist auch ein ganz besonderer oder bekannter Strand auch. Und das ist absolut gesäumt von vielen Menschen, die da direkt am Strand wohnen, die da zelten. Und ich finde es auch oft sehr absurd, weil man kann sich dort in ein sehr teures Café setzen, ein Steak essen für $50. Aber man schaut sich dann eben die Front Row, also die erste Reihe am Strand an, wo man spazieren gehen kann. Und da leben dann Menschen in absoluter Armut. Und dieser Kontrast ist absolut bitter, sehr, sehr traurig, aber ist einfach Alltag. Und es hat sich natürlich jetzt nochmal sehr verschärft in diesem Jahr.
Warum Kalifornien? Warum ziehen so viele Leute dann weiter in den Westen und landen da auf der Straße?
Das hat sicherlich mit dem Bild von Kalifornien zu tun, dass Kalifornien generell ein warmer Bundesstaat ist, was ja grundsätzlich auch stimmt. Wir haben hier natürlich gutes Wetter und die Annahme ist dann tatsächlich bei Menschen, die auf der Straße landen, dann gehe ich doch lieber dorthin, wo zumindest das Wetter milde ist und wo ich dann eben ein geringeres Problem habe, auf der Straße zu leben. Das ist aber leider ein Trugschluss ein bisschen, denn eine Zahl hat mich wirklich erschreckt, die ich gelesen habe über die letzten Jahre, dass in Kalifornien mehr Menschen nämlich an Unterkühlung sterben als zum Beispiel in New York, wo es ja einen richtig harten Winter gibt. Und das liegt daran, dass man schon auskühlen kann bei Temperaturen um die 10 Grad und dass wir hier in Kalifornien im Gegensatz zum Beispiel zu New York kein richtiges U-Bahn-System haben, kein großes U-Bahn-System, wo man sagen kann, da kann man eben tatsächlich unterirdisch noch irgendwie wohnen, ist aber besser geschützt, sondern hier lebt man wirklich auf der Straße. Und das führt dazu, dass hier mehr Menschen draußen sterben.
Gerade durch die Corona-Krise, ja, da sind die Obdachlosen schutzlos ausgeliefert. Wie reagiert denn die Politik auf das Problem?
Ja, die Politik versucht, sage ich mal, seit Jahren immer was zu tun. Es gibt städtische und private Initiativen. Es gibt natürlich Suppenküchen, also eine Essensversorgung. Dann hat hier die Stadt beschlossen, 40 Sport- und Gemeindezentren zu öffnen. Der Bundesstaat Kalifornien hat auch Hotelzimmer zur Verfügung gestellt, um die Menschen von der Straße zu holen, weil man natürlich gesagt hat, die können sich nicht in Quarantäne begeben. Die können eben diese ganzen Hygienevorschriften gar nicht einhalten. Es mangelt ja an den grundlegendsten Sachen. Es hat sich aber gezeigt, dass viele Menschen diese Angebote gar nicht erst angenommen haben, weil die teilweise verunsichert waren. Wie sicher sind sie da wirklich? Es gibt ein großes Misstrauen auch leider untereinander. Deswegen viele Obdachlose versuchen sich auch abzugrenzen, wollen auch nicht in diese Einrichtungen gehen, weil sie Angst haben, dass sie da beklaut werden könnten. Naja, und so gibt es eben auch viele private Initiativen, die zum Beispiel Duschen aufgebaut haben im Stadtraum Los Angeles oder Händewaschstationen, damit wenigstens so ein bisschen Hygiene herrschen kann.
Wie wichtig sind denn diese Initiativen, gerade in einem Land, wo es nicht so eine soziale Absicherung gibt, wie zum Beispiel hier bei uns in Deutschland?
Ja, also es gibt schon Programme und es gibt ja Welfare, nennt man das hier in den USA. Es gibt natürlich auch Geld für die ganz, ganz Armen. Es gibt auch teilweise Programme, in denen sie sich dann melden können. Aber wie gesagt, auch diese Notunterkünfte für Obdachlose werden nicht immer gut besucht, weil dieses Misstrauen herrscht und sie das Gefühl haben, dass sie da gar nicht gut untergebracht werden. Diese privaten Initiativen sind unheimlich wichtig, weil aber das soziale Netz natürlich nicht so zu vergleichen ist mit dem in Deutschland. Aber das Problem ist aus meiner Sicht ein anderes. Man muss ja ansetzen, bevor die Menschen überhaupt in die Obdachlosigkeit abrutschen. Und da haben wir eigentlich das größte Problem. Denn es gibt zwei Hauptfaktoren, warum Menschen obdachlos werden. Und das ist zum einen teure Krankenhausrechnungen. Sie können sich ganz schnell verschulden, wenn man krank ist. In den USA, wie man ja wahrscheinlich weiß und mitbekommen hat, ist das Krankensystem, Versicherungssystem in den USA nicht so ausgereift. Es gibt einfach Menschen, die nicht gut oder gar nicht versichert sind. Und wenn man da sich mal ein Bein bricht, eine Operation hat, die lebensnotwendig ist und man dann die Rechnung nicht bezahlen kann, dann kann man sich wirklich irre verschulden. Und dann eben das andere große Thema sind die Mieten. Gerade in Kalifornien, ein schöner Bundesstaat, natürlich sehr lebenswert für die Menschen, die sich's leisten können. Aber ansonsten ist das Leben, gerade die Miete hier, so irre teuer, dass das eben noch der andere große Faktor ist, weswegen man auf die Straße abrutscht. Und muss man eigentlich ansetzen, ja.
Ja, ich habe gelesen, 60% der Kalifornier geben mehr als 2/3 ihres Einkommens für die Miete aus. Ein WG-Zimmer kostet in L.A. um die $1,500 oder auch in San Francisco. Also wir haben auf der einen Seite dieses schillernde Silicon Valley und auch Hollywood und dann auf der anderen Seite die Obdachlosen. Wie ist das alles miteinander verknüpft?
Ja, das ist unmittelbar miteinander verknüpft, absolut. Also wirklich einer der Hauptgründe für die Obdachlosigkeit ist eben, dass die wirtschaftlich starken Gebiete, vor allem Silicon Valley eben rund um San Francisco, dass das gut zahlende Firmen angezogen hat, wie Facebook, Apple, Google. So, und die haben diese Preisspirale ordentlich nach oben getrieben. Das Silicon Valley ist eine der teuersten Regionen in Kalifornien, mal abgesehen von vielleicht Bel Air natürlich hier in Los Angeles. Aber Facebook und Co. haben deswegen schon Initiativen gestartet für bezahlbaren Wohnraum, weil sie eben viel Kritik deswegen einstecken mussten. Und gerade in dieser Woche hat jetzt Facebook bekannt gegeben, 150 Millionen Dollar zu investieren, um Wohnraum für Menschen mit geringem Einkommen zu schaffen. Das ist sicherlich richtig. Es gibt da schon viele Initiativen. Es ist aber auch notwendig, denn man muss sagen, diese Firmen sind mit dran schuld, dass so viele Menschen sich das Leben in diesen Regionen gar nicht mehr leisten können.
Jetzt wurden aktuell in der Corona-Krise Mietzahlungen zum Teil ausgesetzt. Zwangsräumungen sind per Gesetz verboten. Aber hilft das wirklich den Menschen? Also ist die Miete dann aufgehoben oder muss man die dann nachzahlen? Wie funktioniert das?
Momentan sieht es aus, die ist erstmal nur aufgeschoben, nicht aufgehoben. Und das ist natürlich ein Problem, denn viele Mieter fragen sich ja jetzt, wie man diesen Berg an Mietschulden, der sich anhäuft, begleichen soll. Immerhin sieht es jetzt so aus, als würde dieser Mieterschutz erstmal für die kommenden 11 Monate weiter gelten. Also das heißt, man muss nur etwa 25% seiner Miete zahlen und kann nicht rausgeworfen werden von seinem Vermieter. Das will eben Kalifornien ausweiten, aber gelöst ist immer noch nicht das Problem, wie man diese Schulden dann letzten Endes begleichen kann. Denn das ist natürlich eben das andere Problem und du hast es ja auch schon angesprochen, Menschen haben ihre Arbeit auch verloren. Also ich muss ja nicht gleich obdachlos sein, aber einfach ein Einkommensverlust, den sie nicht mehr ausgleichen können und eben diese Miete, die sie da nicht zahlen können, das kann natürlich auch dazu führen, dass man sich dann weiter verschuldet und dass man dann eben abrutscht und letzten Endes auf der Straße landet.
Welche Personengruppen sind denn besonders bedroht oder betroffen, jetzt obdachlos zu werden?
Also tatsächlich spielt die Hautfarbe dabei eine Rolle. Obdachlosigkeit und Armut sind ja eng verknüpft und Zugang zu bezahlbarem Wohnraum haben eben vor allem Menschen mit einer weißen Hautfarbe, muss man leider sagen. Etwa 15% aller Amerikaner leben in Armut und wenn man eben schaut, wer das ist, dann sind das leider gerade in den Städten Menschen, die schwarz sind oder Latinos. Das liegt daran, das ist einfach ein Systemproblem. Bildungs- und Jobchancen für Schwarze sind eben einfach geringer. Auf der anderen Seite muss man sagen, bei Latinos ist der Familienzusammenhalt dann eben sehr groß und Latinos kommen dann oft nochmal irgendwie im Familienverbund unter. Das heißt, letzten Endes gibt es einfach sehr viele, wenn man schaut, wer ist obdachlos, leider sehr viel Schwarze auch, die mit dabei sind.
Kalifornien bekommt das Problem ja seit Jahren nicht in den Griff. Corona hat es nun nochmal wie unter einem Brennglas verdeutlicht. Hast du denn den Eindruck, die Ernsthaftigkeit wurde erkannt und der Wille ist auch da, jetzt nun wirklich etwas daran zu ändern?
Also es wird zumindest immer wieder gesagt, dass dieses Problem groß ist und dass man es auf jeden Fall angehen will. Es werden ja auch Millionen US-Dollar da reingepumpt in verschiedenste Programme, aber eben nicht nur seit der Corona-Krise, auch schon vorher. Ich sehe aber trotzdem nicht, dass irgendwas Signifikantes passiert. Und das Problem ist zum einen der bezahlbare Wohnraum hier. Darauf hat die Regierung nicht immer Einfluss, wie der gebaut wird und wie der investiert wird. Das ist das eine Problem. Und das andere ist eben dieses Systemproblem, über das wir ja schon gesprochen haben, also die hohen Mieten, aber auch das Gesundheitssystem. Und daran kann dann eben so ein einzelner Bundesstaat auch nicht wahnsinnig viel drehen. Das heißt, letzten Endes habe ich da gar keine gute Perspektive eigentlich, was das Ganze angeht. Es ist ein Problem, das nicht nur bei Kalifornien liegt, sondern eigentlich im Gesamtbild der USA und eigentlich von der Regierungsseite aus angegangen werden muss.
Katharina, ich danke dir für das Interview und für deine Eindrücke von dort.
Bitteschön.
Das EU-Parlament will die Obdachlosigkeit bis 2030 abschaffen. Das klingt erstmal gut, aber wie soll das konkret funktionieren? Welche Länder dienen als Vorbild? Darüber spreche ich mit Katrin Langensieben. Sie sitzt seit 2019 im Europaparlament und ist Vizevorsitzende im Sozialausschuss. Hallo Frau Langensieben.
Hallo, guten Tag.
Die EU hat also den Plan, bis 2030 die Obdachlosigkeit zu beenden. Wie genau soll das funktionieren?
Also erstmal ist es ganz wichtig, es gibt Menschen, die auf der Straße leben. Das war bisher, glaube ich, in der Vergangenheit und auch meiner politischen Erfahrung nach nicht so im Fokus der politischen Akteure. Also müssen wir schon ganz klar dafür Ziele definieren und klar, das haben wir ja auch mit der Resolution im Petitionsausschuss und nachher auch im Plenum abgestimmt, dass wir ganz klar einen Aktionsplan brauchen, dass die Obdachlosigkeit bis 2030 bekämpft wird, dass Menschen eben nicht mehr auf der Straße leben.
Wie sieht denn dieser Aktionsplan konkret aus?
Dass man zum einen sagt, wir wollen das in die Umsetzung der sozialen Säule die unter der Jung-Kommission initiiert wurde.
Was heißt das konkret, soziale Säule? Können Sie das nochmal erklären?
Also die soziale Säule ist unter der Juncker-Kommission initiiert worden, wo klar drin steht, wie zum Beispiel der Grundsatz 19 Wohnraum und Hilfe für Wohnungslose, Hilfsbedürftigen wird der Zugang zu Sozialwohnungen oder Unterstützung bei der Wohnraumbeschaffung von guter Qualität gewährt. Also dass man ganz klare soziale Standards hat. Und wenn wir da wir sagen ja immer, wir wollen eine Obdachlosenstrategie. Wir wollen ganz klar, wir haben so viele Strategien, wir haben Richtlinien, die auf der EU-Ebene beschlossen werden. Und ganz klar dann Druck auf die Mitgliedstaaten ausüben und zwingen, fordern. Es bedarf im Kampf gegen Obdachlosigkeit auch nationale Strategien. Housing First zum Beispiel, einige Kommunen in Deutschland machen das schon, wenige, aber es passiert. Das ist ein Projekt aus Finnland. Housing First ist, dass jedem Menschen eine Wohnung zusteht, dass jeder Mensch, egal ob dieser beispielsweise verschuldet ist oder ob diese Person noch nasser Alkoholiker, Alkoholikerin ist, egal was wichtig ist, du bekommst erstmal eine Wohnung.
Also erst die Wohnung und danach werden dann die anderen Probleme gelöst.
Genau. Dass es nicht darum geht, du musst erstmal etwas leisten. So ist es ja auch oft in der Vergangenheit gewesen. Du musst erstmal dieses oder jenes erfüllen. Naja, und dann bist du erst wohnfähig. Und dann bekommst du deine Wohnung. Als wenn das so ein Jackpot ist. Und Wohnen ist ein Menschenrecht. Und da kann die EU, wenn man dann sagt, wie machen wir das denn, über die regionalen Fonds gut agieren, stellen Gelder bereit, um Bauprojekte zu fördern, um solche Sozialprojekte zu fördern, um Housing First, jetzt um das konkrete Beispiel zu nennen, zu stärken. Und in der Krise ist es ja nochmal deutlich geworden, wir sollen alle zu Hause bleiben, Abstand halten. Menschen, die auf der Straße leben, können nicht zu Hause bleiben. Sie haben kein Zuhause.
Ich gehe jetzt aber noch mal einen Schritt zurück. Also Finnland, wir haben über das Housing First gesprochen. Das war dort sehr erfolgreich, dieses Konzept. Die Zahl wurde gesenkt zwischen 2010 und 2018 um 39%. Nun gibt es noch etwa 4.600 Obdachlose in Finnland. Wenn ich überlege, ich als Kölnerin, allein hier in der Stadt gibt es schon mehr. Die Frage ist aber natürlich, dieses Konzept kann ja nur funktionieren, wenn es genügend bezahlbaren Wohnraum gibt. Das ist aber ein ganz großes Problem in den Ländern und vor allen Dingen dann in den Großstädten. Wie wird denn dieses Problem konkret angegangen?
Wir müssen bauen. Natürlich brauchen wir mehr Wohnraum. Wir brauchen mehr Wohnungen, die gebaut werden müssen. Dann heißt es immer, wer soll denn das bezahlen? Man kann da ja Bauprojekte fördern. Von der Finanzierung her wäre es ja, als EU-Abgeordnete gesprochen, ich sage mal, ein geringeres Problem. Aber wir brauchen den politischen Willen zu erkennen, dass wir 700.000 Menschen, und das ist nur die offizielle Zahl, haben, die auf der Straße leben. Und Corona wird dazu beitragen, dass noch mehr auf der Straße leben.
Inwiefern sieht man denn jetzt schon, dass Corona die Situation noch mal verschlimmert hat?
Es geht um die Gesundheitsversorgung, dass es beispielsweise am Anfang ja so war, dass die Notunterkünfte, wo halt viele untergebracht wurden, dass die geschlossen waren. Und man dann sehr schnell merkte, am Beginn der Krise im Frühling, oh, da ist ja ein Problem. Wir haben Menschen, wir haben eine Personengruppe, die nie wirklich im politischen Fokus so stark in den Blick geraten ist. Und das ist ein politischer Wille und eine Schwerpunktsetzung zu sagen, Obdachlosigkeit und Armut ist nicht hinnehmbar. Wir haben die Klimaziele, wir haben Bankenrettungen. Alles richtig, alles okay. Aber wir müssen uns stärker damit auseinandersetzen. Ja, Sozialpolitik, Armutsbekämpfung ist bisher leider, sage ich, nicht der Schwerpunkt. Das würde ich mir anders wünschen, dass wir viel mehr sozialpolitischen Einfluss haben, wenn es um Grundsicherung, um Mindestlöhne, um soziale Standards geht.
Ja, aber die Sozialpolitik ist Aufgabe der Mitgliedstaaten der EU. Und wie will man da dann tatsächlich Druck aufbauen? Also wenn wir uns jetzt nochmal die Punkte anschauen, die das Parlament vorgeschlagen hat. Zugang zu öffentlichen Dienstleistungen wie Gesundheitsversorgung, Bildung, Sozialleistungen, die Integration von Obdachlosen in den Arbeitsmarkt, der Zugang zu Notunterkünften. Das klingt ja alles ganz toll, aber wie realistisch ist das wirklich, dass das von den Mitgliedsländern dann auch umgesetzt wird?
Na, wir können es ja kontrollieren. Wenn wir sagen, wir geben euch Mittel, Das Geld ist abrufbar. Das stellen wir für Obdachlosenprojekte, nenne ich es mal, bereit. Und dann müssen die Mitgliedstaaten, wenn sie diese Gelder abrufen, da ja auch, das muss ja auch kontrolliert werden. Und das wird ja auch kontrolliert.
Und wenn sie die Gelder abrufen, aber die Vorgaben trotzdem nicht richtig umsetzen?
Also das ist gerade die Handhabe, die wir haben. Und natürlich, das ist eine berechtigte Kritik und auch eine Lücke, die wir immer wieder auch als Grüne bemängelt haben. Aber die Handhabe, die wir haben, ist Controlling, schauen, was passiert mit dem Geld. Ein großer Punkt ist auch Kriminalisierung in Ungarn. Obdachlosigkeit ist eine Straftat, die da begangen wird.
Genau, seit 2018 ist das Schlafen auf der Straße in Ungarn verboten. Damit werden die Leute weiter an die Stadtränder gedrängt oder zum Teil auch in die Wälder. Wie geht man denn konkret mit Viktor Orbán um? Also klar, Controlling, aber welcher Schritt folgt danach, wenn man eben merkt, das wird weiter kriminalisiert in Ungarn?
Klar, das ist dann wieder ein Wunderpunkt in der Struktur der EU, dass Leute, die sich nicht dran halten, schlecht zu greifen sind. Das ist aber kein Geheimnis und das ist ein Problem, was wir langfristig jetzt lösen müssen. Das können wir nicht nur als Parlamentarierinnen, das muss auch auf Mitgliedstaatenebene. Frau von der Leyen hat ja versprochen, dass beispielsweise das Einstimmigkeitsprinzip aufgehoben wird, was uns die Arbeit erleichtern würde. Aber klar, es ist kein Geheimnis und nicht zu leugnen, dass wir mit Ungarn da ein Problem haben in Menschenrechtsfragen und Sozialfragen.
Man ist in der EU ja an vielen Stellen zerstritten. Da stellt sich natürlich die Frage, wie soll da eine Einigkeit in der Sozialpolitik oder gar eine gemeinsame EU-Sozialpolitik tatsächlich machbar sein?
Ich behaupte mal und ich bin da überzeugt, ich bin seit anderthalb Jahren jetzt neu im Parlament, dass es sozialpolitische Regelungen geben muss und dass man da nicht mehr ganz so sehr die Augen vor verschließt, vor Gleichstellung, Menschenrechte, Rechtsstaatlichkeit und auch vor sozialen Standards. Da hat sich schon für den großen Tanker auf Kommissionsebene einiges geändert. Aber wie gesagt, es ist bisher kein rechtlicher Schwerpunkt, eine Handhabe oder eine mögliche Handhabe auf EU-Ebene. Das wird sich aber auch nur langsam ändern. Und dafür braucht es, so wie in vielen Sachen, den politischen Druck. Also immer wieder auf die Agenda setzen, immer wieder nerven, immer wieder das in die Öffentlichkeit bringen, Resolutionen initiieren. Das klingt mühselig. Das ist Demokratie und parlamentarische Arbeit in der Struktur der EU ist mühselig.
Frau Langensiepen, vielen Dank für das Interview.
Vielen Dank.
Das war jetzt in dieser Folge kein so leichtes Thema, aber auf jeden Fall ein ganz wichtiges, über das man sprechen muss. Wenn ihr Feedback habt oder Kommentare zu dieser Folge, dann schickt sie uns gerne zu an weltspiegel.digital@ard.de. Ansonsten, falls ihr es noch nicht tut, dann freuen wir uns natürlich, wenn ihr uns abonniert oder auch wenn ihr auf unseren anderen Plattformen vorbeischaut. Beim Weltspiegel, auf Instagram, auf Facebook oder auch bei YouTube. Ich bin Male Schlüssel und die Redaktion hatten diese Woche Heribert Roth und Petra Schmidt-Wilting.